Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich kann mich noch erinnern, damals in den 70er Jahren haben wir eigentlich alle bayerischen Wirtschaften hatten so die 5, 6 gleichen Speisen.
Ja, Fleischpflanzl oder ein Schweinsbraten am Sonntag, Kartoffelknödel dazu und, oder Rindsrouladen, also bürgerliche Hausmannskost, Rammwirsching dazu und so weiter. Also nichts Extravagantes hat man ja damals nicht gekannt.
Er ging zum Viktualienmarkt und sagt, er braucht Schalotten. Und die guckten ihn an und sagten, Schalotten, hier sind Zwiebeln, solche Zwiebeln, solche. Sagt er, nein, ich brauche wirklich nur die, erklärte das. Und kein Piep gehört jemals von Schalotten. Und einen Monat später hatten die alle Schalotten. Es sprach sich rum, der will Schalotten, der kennt sich aus, wo gibt's die?
Die Münchner waren wissbegierig. Wie schmeckt eine Jakobsmuschel? Wie schmeckt der St. Pierre? Wer hat einen Garnelen oder Scampis oder sowas gekannt?
Ich habe zu meinem Eichbauer gesagt, wir werden sehen, das wird das Mekka der deutschen Kochgeschichte, das Tantris. Ja.
Der Dezember 1971 war für München in kulinarischer Hinsicht ein denkwürdiger Monat. Fast gleichzeitig eröffneten hier zwei Restaurants, die wegweisend werden sollten für die deutsche Esskultur. Am 2. Dezember, einem Donnerstag, öffnete das Tantris seine Pforten. Ein Edelrestaurant im Stadtteil Schwabing, das zum Paradies der Feinschmecker werden sollte. Und zwei Tage später, am Samstag, öffnete im etwa 5 Kilometer Luftlinie entfernten Giesing ein McDonald's, das erste Burgerrestaurant Deutschlands. So unterschiedlich sie auch waren, zwei Dinge hatten der Gourmet-Tempel und das Fastfood-Restaurant gemeinsam. Es dauerte geraume Zeit, bis sie Gewinn abwarfen, und beide wurden wegweisend für die deutsche Esskultur. Die ausgehenden 60er Jahre waren in der Bundesrepublik geprägt von Zukunftsoptimismus und einem ständig wachsenden Wohlstand. Noch hatte die Bevölkerung die direkte Nachkriegszeit in bester Erinnerung oder vielmehr in schlechtester als eine schlimme Periode des Mangels und des Hungers. Nach der Währungsreform 1948 aber war es zu einer schlagartigen Verbesserung der Versorgung gekommen. Kurz darauf begann jene Phase, die später unter dem Begriff Fresswelle firmieren sollte. Endlich war wieder all das im Überfluss vorhanden, wovon man in den kargen Zeiten geträumt hatte. Butter, Eier, Zucker, Sahne, Kaffee und alkoholische Getränke. Im Restaurant wurden wieder große Fleischportionen serviert, in der Konditorei Sahnetorte und Buttercremeschnitten. Derartige Genüsse allerdings blieben für die meisten auf Sonn- und Feiertage beschränkt. Denn das wenige Geld musste auch noch für notwendige Anschaffungen reichen. Einen Kühlschrank etwa und einen Elektroherd, ein Motorrad oder gar ein Auto. So sparte die tüchtige Hausfrau nach Möglichkeit beim Essen. Morgens und abends gab es statt Butter Margarine aufs Brot. Mittags gehörten zum Standardrepertoire des wöchentlichen Speiseplans Erbswurstsuppe, Bratkartoffeln, Kohlgerichte und Innereien.
Hirn wässern, brühen, in Salzwasser kochen, häuten, salzen, zuerst in Mehl, dann in verschlagenem Ei und Semmelbrösel wenden, in heißem Fett auf beiden Seiten langsam goldgelb braten und mit Zitronenscheiben garnieren.
Gebackenes Hirn. Ein Rezept aus der ersten Auflage von »Ich helf dir kochen« von 1955. Verfasst hat es die Münchnerin Hedwig Maria Stuber, die mittlerweile zusammen mit ihrer Tochter und Co-Autorin Angela Injani die 48. Auflage davon herausgebracht hat. Der sensationelle Erfolg des Kochbuchklassikers ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ihn die Autorinnen immer wieder angepasst haben an die kulinarischen Trends der jeweiligen Zeit.
Es war bei uns schon so ein Standardsatz, lass dir das Rezept geben,
erzählt Angela Injani.
Wenn wir essen waren, es musste jeder was anderes bestellen. Und wenn sie da meiner Mutter manchmal hätten über die Schulter schauen können, die hat es seziert, ja. Die hat Schicht für Schicht auseinandergenommen.
Auf diese Art blieb »Ich helf dir kochen« stets top aktuell und wurde ganz nebenbei zu einem Spiegel deutscher Essgeschichte.
Anfang der 50er Jahre eben gab es ja die Fresswelle. Die Töpfe waren leer gewesen, Vorratshaltung war plötzlich wichtig geworden, das stand im Buch. Und man hat mit sparsamen Mitteln gekocht. Ja. In den 60er Jahren gibt es noch selbstgemachte Ravioli und am Schluss ein Zweizeiler. Es gibt hervorragende Ravioli in der Dose. Man muss die Dose nur in heißem Wasser erwärmen. Und in den 70er Jahren verschwinden also die Ravioli als Rezept.
Dafür halten Knoblauchbrot und Sojasauce Einzug, Antipasti und Espresso.
Ich würde mal sagen, was früher gut bürgerlich nach Kohl gerochen hat im Treppenhaus, das durfte jetzt auch schon mal Knoblauch sein. In den 60er Jahren und noch Anfang der 70er Jahre waren auf dem Titel Schaschlikspieße. Das war noch so die Balkanwelle. Und ab Mitte der 70er Jahre dominieren die Steaks. Es kommt Tiefkühl. Und was in den 70ern eben modern wird, das sind dann auch Toaster. In den 60er Jahren hieß es noch geröstete Weißbrotscheiben, Klammer auf Toast. Anfang der 70er war dann der Toast Hawaii dabei. Und in den 70ern war auch Grillen gekommen. Man hatte so ein Gerät, ich sage jetzt mal etwas größer als heute eine Mikrowelle. Und da war ein Drehspieß, dann konnte man Hühnchen grillen. So was hatte man zu Hause.
Da hat man diese Schlaghosen, diese dicken Socken und diese dicken Schuhe. Also 70er Jahre war schon heavy, oder?
Barbara Siebeck hat die Koch- und Essgeschichte der 70er Jahre aus ganz besonderer Perspektive miterlebt. Sie war ab 1969 verheiratet mit einem Berufsesser, wie sich Wolfram Siebeck einmal selbst bezeichnete. Zuvor lebte sie mit ihrem ersten Mann, dem amerikanischen Fotografen Will McBride, und den drei Söhnen in Starnberg.
Dem war eh wurscht, was man gegessen hat. Das Schlimmste war natürlich so ein Truthahn an Weihnachten, aber das hat man auch nur einmal gemacht. Und gefüllte Paprika, du, was konnte ich. Aber das Essen war wurscht. Und dann gab es natürlich die Hair-Zeit, als das Hair-Musical in München gespielt wurde. Donna Summer, und die waren alle auch bei uns und die kifften rum. Und man ging eigentlich nicht so essen. Wienerwald, das war so das Schärfste am Anfang.
Auch die Geschichte der Wienerwald-Restaurants begann in München, wo der Gastronom Friedrich Jahn Mitte der 50er Jahre anfing, in seinem Wirtshaus nahe der Universität gebratene Hühnchen anzubieten, frisch vom Drehspieß. Also ganz ähnlich, wie es sie traditionell auf dem Oktoberfest gab. Zum Mitnehmen oder zum Verzehr im Restaurant. Das Konzept war derart erfolgreich, dass der Händelkönig, wie man Jahn später nannte, schon bald auch in anderen Städten seinen Wienerwald eröffnete. 10 Jahre später gab es in der Bundesrepublik bereits 174 dieser Gaststätten mit der immer gleichen Speisekarte, der stets gleichen ländlich-rustikalen Innenausstattung. Ob es nun am Wienerwald lag oder am warmen Leberkäse, der in Bayern traditionell aus der Hand gegessen wird oder in einer kleinen Imbissecke beim Metzger. Jedenfalls beschloss der amerikanische McDonald's-Konzern, von hier aus ab 1971 den deutschen Markt zu erobern. Was die Münchner mochten, würde vermutlich auch im restlichen Teil der Republik ankommen. Als Standort für den eingeschossigen Flachbau mit dem großen M wählte man nach amerikanischem Vorbild eine stark befahrene Ausfallstraße. Allerdings gab es, anders als in den USA, hierzulande bei Weitem noch nicht in allen Haushalten ein Auto. Und wenn, dann aß man nicht darin. So rekrutierten sich die ersten Gäste vor allem aus der direkten Nachbarschaft, dem Fußballstadion des TSV 1860 München und einer großen amerikanischen Kaserne. Den dort stationierten amerikanischen Soldaten war längst vertraut, was für die meisten Deutschen neu war. Im Schnellrestaurant gab es weder Besteck noch Gläser. Getrunken wurde aus Pappbechern,
Was sogar für das Bier galt, das McDonald's hier schon bald als extra Zugeständnis an die bayerischen Ernährungsgewohnheiten in sein Sortiment aufnahm. Und die Pommes und Hamburger, Einstiegspreis 95 Pfennige, wurden mit den Fingern gegessen. Wobei der Gourmet-Journalist Wolfram Siebeck Zweifel anmeldete, ob es sich hier überhaupt um Essen handelte.
Als Erik der Sommersprossige nach wochenlanger Fahrt einen neuen Erdteil entdeckt, setzt er sich erschöpft und hungrig ans Ufer, schneidet das alte Brötchen, das Ulla ihm mitgegeben hat, in zwei Hälften, legt seine zusammengefaltete Socke dazwischen und beißt hinein. Verwundert sehen es die Eingeborenen. Einer notiert sich das Rezept. Es ist der große Häuptling McDonald, und als er hört, dass Erik aus einer Stadt namens Hamburg kommt, hat er eine Idee.
Das war praktisch. Ich meine, der Hunger kommt ja plötzlich, und da kann ich mich erinnern, dass ich da durchaus mal schnell und auch im Gehen dann einen Hamburger gegessen habe oder einen Cheeseburger, eigentlich mit Vorliebe.
Die Kochbuchautorin Angela Injani versteht wohl ebenso etwas von gutem Essen wie Wolfram Siebeck. Wie kommt es dann, dass ihre Bewertungen so unterschiedlich ausfallen? Weil für das Essen der 70er das gleiche Prinzip gilt wie für das anderer Epochen. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder schreibt dazu in seinem Buch »Europäische Esskultur«:
Stets gab es ein großes Nebeneinander. Die Reichen aßen und tranken anders als die Armen. Männer und Frauen ernährten sich unterschiedlich, und auch die Nahrungskultur der Jungen war von jener der Alten verschieden.
Dazu kamen und kommen bis heute auch noch beträchtliche regionale Unterschiede. Bis Mitte der 60er Jahre hielt man sich vor allem auf dem Land noch stark an standortbezogene Traditionen. Neu hinzugezogene allerdings, und das hieß zu jener Zeit vor allem Flüchtlinge und Heimatvertriebene, pflegten ihre eigenen Koch- und Esskulturen. Schlesische Mohnklöße, pommersches Gänseweißsauer, böhmischer Kuttelfleck. Solch altvertraute Gerichte stillten nicht nur den Hunger, sondern Essen ist eben weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Für ein paar glückliche Stunden auch die Sehnsucht nach dem, was man verloren hatte. Auch bei den Tischsitten zeigten sich deutliche Unterschiede. Familien, die ihren gesamten Besitz verloren hatten und sich nun in der Fremde mühsam eine neue Existenz aufbauen mussten, achteten oft besonders auf die Einhaltung gehobener Essmanieren. Und sei es nur, um sich zu vergewissern, letztendlich doch einer höheren Schicht anzugehören als die selbstbewussten ortsansässigen Bauern.
Es war auf keinen Fall raffiniert, es war auf keinen Fall kulinarisch delikat.
Mit den 70er Jahren endete diese Zeit der kulinarischen Restauration. Eine neue Generation war herangewachsen und mit ihr die Bereitschaft, dazuzulernen und Neues zu wagen, auch in Sachen Kochen und Essen. Was hier so alles möglich war, davon konnte man nun in eigenen Koch- und Gourmet-Zeitschriften lesen. Auch größere Tages- und Wochenzeitungen veröffentlichten jetzt regelmäßig als vergnügliche Lektüre Fresskolumnen.
Also da ist man gerne in Lokale gegangen, die einfach damals ziemlich schlecht waren, und konnte da wunderbare Verrisse schreiben.
Gottfried Knapp ist einer der Stammautoren der Kostprobe in der Süddeutschen Zeitung. Seit 1975 berichten hier Journalisten unter griffigen Pseudonymen von ihren Erlebnissen in Gaststätten in und um München. Mit oft gravierenden Auswirkungen für die Betroffenen. Wird ein Restaurant gepriesen, ist es in den nächsten Monaten permanent überfüllt. Verrisse bewirken das Gegenteil.
So ein toller Verriss kann vernichtend sein für ein Lokal und auch für viele Mitarbeiter und für ganze Familien. Also so einfach macht man es sich heute nicht mehr, dass man nur um einen tollen Verriss zu haben ein schlechtes Lokal sucht und das niedermacht.
In den 70ern allerdings kennt man derartige Vorbehalte nicht. Den Lesern ist's recht. Sie schauen sich gerne etwas ab in Sachen Qualität und Esskultur. Einer, der sich in dieser Hinsicht bestens auskennt, ist Wolfram Siebeck. Und er gibt sein Wissen gerne weiter an die Leser der Zeit, des Feinschmecker und. Er ist bei weitem nicht der einzige große Gourmet-Journalist jener Jahre, Doch keiner schreibt so arrogant, so frech, so unterhaltsam wie er. Man bleibt einfach hängen an seinen Sätzen. Das wichtigste Küchenutensil ist ein großes, scharfes Messer. Ein Weinglas ergreift man nicht beim Kelch, sondern am Stiel. Soßen mit Mehl zu binden statt mit Butter zeugt von abgrundtiefer Ahnungslosigkeit. Auf diese Art wird Wolfram Siebeck in den 70er Jahren zum obersten Erzieher der Deutschen in Sachen Esskultur.
Das gibt's ja heute kaum noch, ja, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht.
Also ich war erst am Anfang ein bisschen zu lernen, aber er war vollkommen entspannt, suchte aus, erklärte mir auch auf Französisch, was es ist, musste ich auch lernen. Aber nach ganz kurzer Zeit hatte ich das alles intus und wir haben bestellt, probiert, uns unterhalten über das Leben, über die Welt. Es war eigentlich nur, ja, wie ein Fest.
Barbara Siebeck, in deren Leben Essen früher keine große Rolle spielte, verbringt an der Seite ihres zweiten Mannes nun viel Zeit in edlen Restaurants.
Und dann hat er früher am Anfang mal seinen Kassettenrekorder dabei, er konnte ja nicht alles merken, so unter Serviette so und redete und ich musste ihn mal so angucken, so dass er nicht denkt, der ist bescheuert, der Quatsch und die Alte hört nicht zu.
Gab's mir einen sehr schönen dünn, sehr schön rosa, in einer schönen Senfsahnesoße. Das ist alles auch wunderbare Hausmannskost. Der wilde Reis ist wieder ein bisschen hart.
Bereits lange vor seinem Tod 2016 sorgte Wolfram Siebeck für die Unterbringung seines kulinarischen Nachlasses in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, wo eine digitale Kopie der Kassetten aus den 70er Jahren erstellt wurde.
Sollen wir den trinken?
Es wird nicht nur viel gegessen in den Restaurants, deren gepfefferte Rechnungen Freiberufler in jenen Jahren noch weitgehend problemlos komplett von der Steuer absetzen können. Man leert bei so einem Essen auch gerne mal ein paar Flaschen der teuersten Weine. Und anschließend geht es dann mit dem Auto nach Hause. Die Alkoholgrenze fürs Autofahren liegt bis 1973 bei 1,5 Promille. Und in Bayern jener Zeit muss man ohnehin kaum mit Alkoholkontrollen rechnen.
Man ist aus dem Restaurant, keiner hat gesagt, wollt ihr nicht hier irgendwo übernachten, sondern man ging, zack, fuhr gut. Siebeck wirkte nie betrunken. Manche können das irgendwie.
Und alle können scheinbar irgendwie auch gut damit zurechtkommen, dass im Sterne-Restaurant kräftig gequalmt wird.
Das ist ja der Hammer gewesen. Ich meine, Wolfram hat ja auch eine Zeit lang geraucht, weil dem ja, dass wir die Zigarette nicht auf dem Teller ausgemacht haben, ist ein Wunder. Dann musst du den Wein probieren, du musst riechen, ob er Korken hat und hast gerade gepafft. Wie passt denn das zusammen? Und dann war es ja auch so, nach dem zweiten Gang hast du eine Zigarette geraucht, hast ja keinen Hunger mehr gehabt.
Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht.
Siebeck ist vermutlich der einzige Esskritiker, dem ein eigenes Lied gewidmet ist. Auch wenn es natürlich ironischer Natur ist. Der Spott der Avantgarde-Band Foyer des Arts richtete sich jedoch weniger gegen den Gourmet-Journalisten als gegen all die Spießer, die mitschwammen auf der Feinschmeckerwelle. Mit McDonald's hingegen hatten die Rebellen der 70er Jahre kein Problem. Amerikanischer Großkonzern hin oder her. Gottfried Knapp.
Das war Protest gegen die Elterngeneration und gegen das deutsche Essen und das wurde ja allgemein verpönt und damals wären auch so autochthone Sachen wie Spätzle und Maultaschen fast verschwunden und weil als junger Mensch mit langen Haaren isst man keine Spätzle, da muss es schon was anderes sein.
Dazu tut auch Siebeck das Seine mit seinen verächtlichen Sprüchen über die deutsche Bier- und Bratkartoffelbarbarei und der Entrüstung darüber, dass trotz all seiner Ermahnungen Wirte wie Hausfrauen ihre Suppen und Soßen immer noch mit einer Mehlschwitze andicken, statt sie mit Butter zu montieren. Und die nachwachsende Generation wird bald Fertigwaren aller Art schlicht in die Mikrowelle schieben. Was für ein Glück, dass es auch anderes gibt. Wie etwa das Tantris, wo, wie Siebeck schwärmt, ein Karajan der Küche am Werke ist. Die Lobeshymne kommt zur richtigen Zeit. Denn in den ersten Jahren wissen nur wenige die sensationellen Darbietungen von Siebecks Küchenkarajan, dem Österreicher Eckart Witzigmann, zu schätzen. Sprich, dem Tantris fehlen die Gäste. Vielen sind die Preise zu hoch, das etwas abseits gelegene Haus zu abgedreht mit seinem ganz im poppigen Stil der 70er Jahre gehaltenen Design. Zu ihnen gehört auch der spätere Restaurantchef des Tantris, Peter Kluge, der zu jener Zeit im renommierten Humpelmeier arbeitet.
Dann haben wir die Fenster reingeschaut. Ich sage, was? Das soll ein Lokal sein, das ist ja nur Beton und Teppich und Ziegel. Und dann haben wir die Speisekarten angeschaut und haben gesagt, die Preise, das ist doch Wahnsinn, die kann man ja nicht zahlen. Dann kamen die bösen Zungen der Münchner Presse. Ein halbes Jahr länger gehen wir denen nicht da drunten.
Und tatsächlich kommt hier für lange Zeit nur einer zuverlässig täglich zum Essen. Und das ist der Bauunternehmer Fritz Eichbauer, Gründer, Eigentümer und ständiger Sponsor des Tantris.
Es war ja gut so, dass jemand im Restaurant gesessen ist, ja, und war ja Wüste da unten, ja. Unten war der Güterbahnhof von Schwabing, ja, da war ja rundherum, war ja nur, da hinten waren dann die Schrebergärten, ja, da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Dann hat der Herr Eichbauer eben dieses protzige, stolze, ja, der Tantris da hingepflastert, ja. Aber du hast ja alles gehabt. Du hast einen Parkplatz gehabt, ja, du konntest hinfahren.
So erinnert sich Eckart Witzigmann, den Eichbauer damals eigens aus dem Washingtoner Jockey Club abgeworben hatte. Bevor der spätere Jahrhundertkoch zusagte, stellte er allerdings eine kostenintensive Bedingung. Er wollte, wie Eichbauer Jahrzehnte später bei einer Jubiläumsfeier erzählte, dass die gesamte, so gut wie fertige Küche des Neubaus wieder entfernt wurde, da sie seinen Vorstellungen nicht entsprach.
Möwenfink kochte damals alles in Zeile. Also sprich, der eine legte das Fleisch drauf, dann lief das Band weiter, der nächste das Gemüse, der dritte die Beilagen etc. Und oben drüber waren Fotos, wie sich die einzelnen Gerichte zusammensetzen. Das war die beste Küche, die damals, um diese Zeit, das war Mitte der 60er Jahre, die in der Schweiz gang und gäbe war. Und der Eckart hat gesagt, also bitte, die Küche, da kann man nicht kochen. Ich brauche einen Mittelherd.
Ich brauche einen Herd, wo ich das alles überblicken kann und nicht da eine Mauer zwischendurch. Und da hinten, da ist Vorbereitung und da vorne ist dann das Finishing. Na, und dann zuerst, es geht nicht. Habe gesagt, es ist kein Problem. Sag, ich habe meinen Rückflug und habe meinen Job. Wunderbar. Dann ist es doch gegangen. Ja, dann habe ich unterschrieben.
Wie ich reingekommen bin, 1974, im Dezember, das Haus war voll. Es war also auf zu tun. Und da wurde tranchiert, flambiert, da wurde Hummer aus dem Becken geholt, Filet aus dem Grill geholt und natürlich aus der Küche. Alles fantastisch kam raus, alles auf Tablett und mussten alles filetieren am Tisch. Wir hatten noch also warme Tellere-Show, wo wir alles machen mussten am Tisch. Also wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es geht nur weiter wie in der Schule.
Auf den ersten Blick scheint sich bis zum Jahr 2020 im Tantris wenig verändert zu haben, seit jener Zeit, als Pietro Petronilli hier als Mitglied des Service seine zweite Lehrzeit antrat. Betonwände, kultige Stehlampen, schräge Decken, belegt mit orange-rotem Teppich. Der Gastraum zieht sich in mehreren Ebenen nach oben, wie ein kleiner Zirkus, durch den das Personal Teller, Gläser und Flaschen balanciert. Doch natürlich wurde im Lauf der Zeit manches angepasst. So verschwand etwa der riesige Holzkohlegrill, auf dem einst mitten im Gastraum Rinderfilets und Lammkoteletts brutzelten. Fleisch ist gesund, so lautet die Devise der 70er Jahre. Und leisten kann man es sich auch. Die von der EU massiv subventionierte Massentierhaltung macht es möglich. Mögen sich Siebeck und die anderen Gourmets auch noch so sehr grausen vor dem wässrigen Fleisch der hormonbehandelten Schweine, den Tiefkühlhühnchen aus den neuen Großmärkten. Im Tantris achtet man bei den Zutaten wie in anderen Gourmet-Restaurants auf Top-Qualität. Allerdings kommt in den Anfangszeiten sogar einer wie Witzigmann nur mit größtem Aufwand an die dafür benötigte Ware.
Dann habe ich halt nach Bries verlangt oder nach Kalbskopf oder nach Hirn, Zunge und so weiter. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Die haben den ganzen Kopf weggeschmissen. Und dann bin ich aber dann selbst hinausgefahren, jeden Tag in der Früh, ja, und habe mir dann selbst mein ganzes Gemüse selbst zusammengesucht und gekauft. Alles am Großmarkt, ja. Und habe das Ganze dann eben ergänzt am Viktualienmarkt, ja. Der Beginn war schon so um 4:30, 5:30 Uhr aufstehen, weil da muss man schon immer früh dran sein, ja. Und da haben sie ja schon immer gesagt, jetzt kommt der Gespinnende.
Weil?
Ja, weil halt immer ein bisschen anspruchsvoll war, ja. Es kommt der Gespinnende.
In Sachen frischer Meeresfisch, Jakobsmuscheln und Bresshuhn hingegen ist in München weiterhin nichts in Sicht. So gründet Witzigmann 1975 zusammen mit Kollegen eine Fahrgemeinschaft, um die Ware direkt vom Rangy, dem Pariser Großmarkt, zu holen. Daraus entsteht dann der Rangy-Express.
Der fuhr nach Paris, morgens auf den großen Markt, säckelte alles ein und abends war den vor den Restaurants. Was brauchst du Austern? Ja, was brauchst du Hummer? Ja, was brauchst du Lachs? Was brauchst du? Dann kam noch die Gemüse dazu und schon hatten wir was da.
Das war ein Marktbetrieb da hinten, der Früh, wenn die gekommen sind. Das kannst du wieder mitnehmen, das kannst du da lassen, das nimmst du wieder mit und da machen wir einen anderen Preis. Und der hat alles geschachert worden da hinten.
Hat nur einen Nachteil gehabt, dass halt alle fast immer dieselben Produkte gehabt haben, ja. Aber gut, da muss man sich halt dann mit seiner eigenen Fantasie und Kreativität da ein bisschen absondern, ja. Das ist ja dann gelungen.
Und wie? 1973 bekommt das Tantris den ersten Michelin-Stern, 1974 den zweiten und 1981 folgt der dritte unter dem Restaurantchef Heinz Winkler, der allerdings wenige Jahre später, wie zuvor schon Witzigmann, mit großem Erfolg ein eigenes Restaurant gründet. In der Küche des Tantris aber herrscht nun Hans Haas, dem es gelingt, das hohe Niveau bis zu seinem Abschied im Jahr 2020 zu halten, mit deutlich ruhigerer Hand als seine beiden hitzigen Vorgänger.
Die Musik, die Küchenmusik, die Kleidsache. Die Küchenmusik muss immer stimmen, gell?
Ja, man muss sagen, das stimmt.
Mit dem Tantris wurde ein eigenes Kapitel der deutschen Essgeschichte geschrieben. Wer auch immer heute von Rang und Namen ist in der deutschen Kochszene, kann Bezüge vorweisen zu diesem Haus, respektive zu einem seiner drei bisherigen Küchenchefs. Und so wird das Tantris wohl noch lange weiterleben, sogar wenn das Haus in der bisherigen Form nicht mehr existieren wird, die Kunst des Kochens, des Essens und des Trinkens sich längst ein Stück weiterentwickelt haben wird oder, sagen wir besser, in eine andere Richtung entwickelt haben wird. Denn am Ende läuft es ja doch immer wieder aufs Gleiche heraus. Auf das Streben nach Perfektion auf der einen Seite und andererseits auf die Einsicht, dass auch beim Essen das Einfachste oft das Beste ist.
Gute Spiegelei, was braucht man? Erstmal der Durchmesser muss stimmen. Ja? Da brauchen wir eine gute Landbutter. Da brauchen wir ein frisches Ei. Und dann müssen wir das Ei reinschlagen, ja. Dann, ich zum Beispiel habe es gern mit einem Randl, ja. Und dann nur das Eiweiß leicht mit Salz bestreuen, ja.
Ach, der Wolf vom Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolf vom Siebeck, der hat ja so recht.
Und wenn man es ganz gescheit machen will, raffiniert, dann tue ich nur das Eiweiß rein in die Pfanne. Muss natürlich dem Durchmesser genau entgegenkommen und gebe den Dotter roh drauf und lasse ihn nur erwärmen. Und ein bisschen Fleur de Sel. Hauch Pfeffer.